Gestern hat mir jemand einen Artikel gezeigt aus einem Kirchenblatt außerhalb von Württemberg, wo wieder einer dieser lästerlichen Artikel erschienen war über den Frieden auf Erden und die Täuschung der Engel. Sie hätten sich wohl eben doch geirrt, da in dieser Welt kein Friede ist. Da sieht man, wie naiv manche Leute sind, die noch kaum die Bibel gelesen haben. Wir haben es am zweiten Christfeiertag ganz deutlich in den Mittelpunkt gerückt, wie die Geburt Jesu geschieht im Anblick des roten Drachen. Offenbarung 12, der das Kindlein fressen will. Und mit der Geburt Jesu ist ein Kampf auf Leben und Tod entbrannt. Ist eine Christenheit so schläfrig, dass sie gar nicht merkt, dass man keinen Tag bestehen kann, wo man nicht fortwährend versucht und bekämpft wird von finsteren Mächten. Es ist überhaupt kein Friede. Im Gegenteil, der Kampf ist umso mächtiger auf dieser Welt entbrannt. Und schon um die Krippe von Bethlehem herum tobt dieser unheimliche Kampf dämonischer Mächte. Ich lese heute den Predigtext unserer Kirche, Matthäus 2, Vers 13 bis 23, am Sonntag nach Christfest. Als die Weisen aus dem Morgenland aber fortgezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kind suchen zu lassen, um es umzubringen. Da stand Josef auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht, entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Zitat aus dem Propheten Hosea. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, wurde er sehr zornig und ließ alle kleinen Jungen in Bethlehem und in der ganzen Gegend töten, die 2 Jahre und jünger waren, nach der Zeit, die er von den Weisen erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Jammern und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn im Traum dem Josef in Ägypten und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und kehre zurück ins Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben. Da stand Josef auf, nahm das Kind und seine Mutter und kam ins Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Weisung von Gott und zog ins galiläische Land und ließ sich in einer Stadt mit Namen Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt worden ist. Er soll Nazarener heißen. Herr, gib uns deine Erkenntnis. Amen. Das Flüchtlingselend prägt unser Jahrhundert wie sicher noch keins vor dem. Ich weiß nicht, wie viele Millionen es sind unterwegs, auf der Suche nach einem Ort, wo man bleiben kann, denen die Rückkehr in ihre Heimat versperrt ist. Ich habe immer wieder bei Hausbesuchen Flüchtlingsfamilien getroffen. Und ich habe gerne lange zugehört. Und ich habe gedacht, auch bei manchem von uns jetzt, hier im Gottesdienst, das sind Wunden, die man in die Ewigkeit mitnimmt, die niemand versteht. Wo andere gar nicht wissen, was da mitschwingt, an verlorener Heimat und irgendwohin geschoben in eine fremde Umgebung, wo man unwillkommen war, überzählig. Ob wir jetzt an die Flüchtlinge im südchinesischen Meer denken, die dort treiben, ob wir an Afghanen denken, die irgendwo in den Bergen Pakistans eine neue Bleibe suchen, ob wir an Afrikaner denken, die sich durch den Busch durchschlagen, ihre karge Habe zurücklassen, nur um ihr Leben vor einem wilden Diktator zu retten. Ob wir daran denken, wie Menschen ihr Leben riskieren an der deutsch-deutschen Grenze und die Selbstschussanlagen nicht fürchten, aus Angst um ihr Leben, das sind Bilder, die in unser Jahrhundert hinein gehören. So wie diese Bilder, die niemand beschreiben kann, als sich im Winter 1945 Menschen auf das Eis des kurischen Haffs wagten, um zu entkommen. Und wie viele mir es immer wieder erzählt haben, wo Eltern ihre gefrorenen Säuglinge nur in den Straßengraben betteten, weil sie nicht mal mehr ein Grab für ihre Kinder hatten. Diese Leiden dieser Welt hat Jesus erlitten. Und ich will heute darüber predigen, Jesus als Flüchtling. Erstens, die Leiden Jesu beginnen mit seiner Geburt. Wir sagen im Glaubensbekenntnis für die ganze Wirksamkeit Jesu gelitten unter Pontius Pilatus. Sein ganzes Wirken war Leiden. Und da hat der Prophet Jesaja das richtig gesehen, dass Jesus unser Fleisch und Blut annahm, um mitfühlen zu können, was Menschen durchmachen müssen. Und wenn einer denkt, mich versteht keiner mit meinem Lebensschicksal, Jesus versteht dich wie niemand sonst. Als kleiner Säugling hatte er keinen Raum mehr. Wie kommt das überhaupt mit diesen Flüchtlingsströmen unserer Welt? Das steht in der Bibel am Anfang bei Kain. Unstet und flüchtig sollst du sein. Wir tun heute so gerne, wie die Flüchtlingsbewegungen unserer Zeit Schicksal wären, von Gott geschicktes Schicksal. Das ist unsinnig. Wir sehen an den Flüchtlingsströmen unserer Zeit so deutlich, wie dahinter menschliche Schuld steht. Wenn wir Flüchtlingen Heimat geben und Aufnahme, dann kurieren wir nur die Symptome. Ich bin so froh, das Evangelium nennt Schuld beim Namen. Und wir sollten auch heute in der Welt viel mehr für die Verbreitung des Evangeliums wirken, damit die Flüchtlingsströme an ihrem Wurzel geheilt würden. Dort, wo verrückte Diktatoren herrschen brutal, dort, wo Menschen sich über andere erheben und sich von der Ordnung Gottes entfernen. Wenn die Welt heil werden soll, dann brauchen sie das Evangelium, die Menschen, damit diese furchtbaren Flüchtlingsbewegungen aufhören. Kain, der seinen Bruder totschlägt, und in diesem Brudermord zerbrechen die menschlichen Beziehungen zum Nächsten. Und Gott sagt es ganz hart zu Kain: Über deiner Untat kriegst du nie mehr eine Beziehung zu deinem Nächsten. Du musst unstet und flüchtig sein, schon weil dein eigenes Gewissen dich unruhig macht und du nie mehr einem anderen Menschen trauen kannst und immer Angst hast vor der Rache, die über deinem Leben hereinbrechen kann. Das ist diese Welt, so wie die Bibel sie schildert. Und Jesus teilt dieses Schicksal, obwohl er gar keine Schuld daran hat. Ägypten war für Israel immer eine Unterkunft, ein Zufluchtsort. In der Hungersnot sind die Brüder Josefs hinuntergezogen. Jakob hat seinen Alterssitz im Lande Goshen genommen. Wir wissen immer wieder, wie Israel nach Ägypten geschaut hat, in dieses Land der Fleischtöpfe, der reichen Versorgung. Aber Jesus blieb ja nicht dort. Er zog wieder zurück und dann, er hatte nie eine Heimat. Bethlehem war seine Vaterstadt, seine Geburtsstadt, aber er soll ja Nazarenus heißen. Und auch Nazareth wurde nicht seine Stadt. Kapernaum war seine Stadt. Aber in seiner Stadt waren nicht gelitten. Sie haben ihn nicht angenommen. In keiner anderen Stadt hat er so viel Wunder getan. Und Jesus musste von Kapernaum sagen: Wehe dir, du wirst bis in die Hölle hinabgestoßen werden. Und darum hat Jesus selbst von dem gesprochen, er hat kein Dach, wo er sein Haupt hinlegen kann, unter das er sich betten kann. Er hat keine Heimat. Und die Freunde, die er sich gesammelt hat, waren auch keine treuen Freunde, sondern haben ihn in der entscheidenden Stunde verlassen und waren nicht belastbar. Was zeigt uns nun diese Geschichte von der Flucht Jesu nach Ägypten? Mir wird Josef in dieser Geschichte so groß. Gott redet mit Josef. Und das möchte ich all denen zurufen, die mit ihrem Leben unstet und flüchtig sind, die nicht wissen, wohin es geht und woher sie kommen. Gott redet mit ihnen und sie dürfen Worte der Schrift so persönlich auf sich beziehen. Sie dürfen es machen wie dieser Josef, hinhören, was hat Gott mir zu sagen. Und dann wird auf einmal deutlich, wir sind gar nicht die Heimatlosen in dieser Welt, sondern wir haben eine Heimat im Wort Gottes und in seiner Nähe. Ganz gleich, ob der Herr uns nach Ägypten führt oder nach Galiläa oder nach Bethlehem. Wo er uns braucht, er führt uns. Und wir sind nicht allein, sondern wir stehen unter seiner Leitung. Und auch wenn man durch die finstere Nacht wandert, fürchtet man kein Unglück. Du bist ja da mit deinem Stecken und mit deinem Stab. Man sieht hier etwas, wie glaubende Menschen in Gott ruhen und wissen, es kann gar nichts geschehen, als was Gott jetzt zulässt. Und er wird mich auch durch die Grauen hindurchführen. Er wird mich bewahren, so wie viele es von ihnen erfahren haben, auch in dunklen Stunden der Vertreibung und der Flucht. Dieser Josef ist mir ein Mann des Glaubens. Es heißt in diesem Abschnitt dreimal, da stand Josef auf. Das ist wie ein Soldat, der das Kommando hört. Das war ihm wichtig, ob er irgendwo eine Weisung Gottes vernimmt. Ich bin froh, dass Gott bei mir nicht mehr durch Träume reden muss. Meine Träume sind so wirr, dass ich die Orientierung Gottes darin nicht finden könnte. Ich bin so froh, dass Gott uns sein Wort hier in der Bibel hinterlassen hat, wo ich immer wieder fragen kann, Herr, hast du hier eine Weisung für mich heute, damit ich meinen Weg erkennen kann? Da stand Josef auf, das heißt zuerst, noch in der Nacht. Das duldet keinen Aufschub. Er muss unverzüglich handeln. Er will nur die Spur Gottes in seinem Leben gehen, egal wie dunkel es um ihn her ist, ganz gleich, was auch sonst um ihn sein mag. Darum ist er ein Geführter und kein Heimatloser. Und über dieser Flucht Jesu steht gar nicht dieses Unstet und Flüchtig, sondern das Geborgensein in Gott und das Ruhen unter seiner mächtigen Hand. Keiner muss in dieser Welt unstet und flüchtig sein, weil Gott Menschen leiten und führen will nach seinem Rat. Wir haben das Bild des guten Hirten, der seine Schafe führt und der sie nicht loslässt. Und dann werden unheimliche und dunkle Wege plötzlich zu Wegen des Segens, zu Wegen, auf denen man von Gott wunderbar bewahrt wird. Und nichts entbehren muss, nichts einem vorenthalten bleibt. Wenn ich den Josef anschaue, von dem wir sonst in der Bibel nicht viel wissen, dann möchte ich das festhalten. Ein Mann des Glaubens, der Gottes Wort gehorchen kann. Und da ist er mir Vorbild, da will ich von Josef lernen. Ich will gehorchen wie Josef. Ich will mich aufmachen, wenn der Herr mich ruft, wenn ich seine Weisung höre. Und ich will nur schauen, dass meine Wege mit den Weisungen Gottes übereinstimmen. Und dann ist er mir ein Bild eines Familienoberhaupts, ich darf das als Vater einmal sagen, wie er für das Kind und für die Frau eintritt. Er steht auf, er plant, er denkt. Das ist das biblische Bild einer Verantwortung, die wahrgenommen wird. Mögen andere das verlästern als eine Vormundschaft. Ich finde das groß, wie in dieser Welt einer da ist, der mitten in der Not sagt, und das ist meine Verantwortung. Und das muss ich jetzt planen vor Gott. Die christliche Erziehung unserer Familie ist ganz bestimmt nicht Müttersache, sondern Vätersache. So wie Josef danach fragen muss, was des Herrn Wille ist. Josef, ein Bild für uns, ein Vorbild, dem wir nachstreben sollen. Zweitens, ich muss jetzt von der Ohnmacht der Mächtigen dieser Welt sprechen. Wie ohnmächtig sind doch die Mächtigen dieser Welt. Herodes war der Große, so nannten ihn seine Zeitgenossen. Sie wissen ja, dass wir auch nach der Zeitrechnung sehr genau und exakt die Geburt Jesu lokalisieren können. Wenn es stimmt, mit dieser Keplerschen Sternkonstellation würden wir auf das Jahr 7 vor der Zeitrechnung kommen. Im Jahr 4 ist Herodes gestorben, genau das würde zusammenpassen mit dem, was die Bibel hier schildert. Dieser Herodes war ein Diplomat ohnegleichen. Er hat es verstanden, durch seine schmeichlerische Art die römischen Besatzer zu gewinnen. Er hat selbst die verschiedensten Richtungen unterstützen können. Er hat es fertiggebracht, immer oben zu bleiben, selbst wenn in Rom die Cäsaren gewechselt haben. Er war von Haus aus kein Jude, sondern ein Jordanier. Wir würden heute ihn einen Palästinenser heißen. Und wir ahnen etwas von der Spannung, die darin lag, in der Abstammung seiner idumäischen Volkszugehörigkeit. Augustus sagte, der römische Kaiser sagte von ihm, lieber des Herodes Schwein sein als sein Sohn. Denn seine Söhne hat er alle umgebracht. Er hat auch seine Lieblingsfrau, er hatte 10 Frauen, umgebracht, die Mariamne, weil er sowohl seinen Söhnen wie seiner Frau unterstellte, sie würden gegen ihn intrigieren und würden einen Aufstand anzetteln. Er litt bis zu seiner Todesstunde unter einem maßlosen Verfolgungswahn. Es wird erzählt, dass er immer wieder die Stimmen der Gemordeten hörte und Angst hatte, sie kämen aus dem Totenreich zu ihm. Er hat 300 Pharisäer auf einmal umbringen lassen. Er hat Offiziere, Hunderte umbringen lassen. Er hat junge Leute in Jerusalem im Hippodrom, in der Pferderennbahn verbrennen lassen, nur weil die jungen Leute den römischen Adler am Tempel entfernen ließen. Das war ein Skandal und ein Ärgernis für die Juden. Herodes hat sich an ihnen gerächt und sie bei lebendigem Leib verbrennen lassen. Und dieser Herodes, der wirklich große, uneingeschränkte Herrscher, der letzte große König über Israel, wenn auch von den Römern abhängig. Aber die hatte er hinter sich. Die syrische Legion stand nicht weit von der Grenze. Die konnte er jederzeit holen. Dieser Herodes setzt gegen das Kind in der Krippe an. Das muss doch ein leichtes sein, dieses Kind zu vernichten. Und weil er sicher gehen will, dass dieses Kind umkommen muss, gibt er den Befehl, alle Kinder umzubringen in Bethlehem bis zum Alter von 2 Jahren. Wie das die Bibel erzählt, ist es groß. Herodes, der Große, zittert vor dem Kind in der Krippe. Die Mächtigen der Welt haben Angst. Hast du nicht mehr die Legion in Syrien hinter dir? Hast du nicht deine Galater, deine große Leibwache, vor der die Leute Israels damals so Angst hatten? Wir denken immer wieder, Gott müsste die Mächtigen entthronen. Gott müsste den Mächtigen in dieser Welt wehren. Wir wollten immer gerne, dass das Reich Gottes sichtbar wäre in dieser Welt, aber das macht Gott nie. Er lässt sogar den finsteren Gewalten viel Raum in der Welt, aber er lässt sie an entscheidenden Punkten, nämlich an der Königsherrschaft Jesu, zu Schanden werden. Herodes ist da nur zu Schanden geworden, vor dem Kind in der Krippe. Und dort war er machtlos. Und das ist ja bis heute so geblieben. Das Geschehen kann, was will. Sie können nichts ausrichten, diese finsteren Gewalten, vor Jesu Gegenwart. Nichts anderes gibt uns Sicherheit. Nichts anderes als die Nähe Jesu, der seine Hand über unser Leben breitet. Ich habe am 2. Christfeiertag Ihnen die Zahl nicht richtig gesagt. Vor der kommunistischen Machtübernahme hatten wir in China 800.000 evangelische Christen. Jetzt wird die Zahl auf 4 Millionen geschätzt. Das ist das Wirken Jesu auch in den Wirren einer Kulturrevolution. Und alles, was in ihrem Leben an dunklen und unheimlichen Mächten wüten kann, und wenn es die Versuchungen und Anfechtungen sind, wo sie unter dem Schutz Jesu stehen, kann ihnen nichts mehr geschehen. Jesus selbst war von mächtigen Tyrannen umgeben, aber er stand unter dem mächtigen Schutz Gottes und die grausame Hand des Herodes, sie greift ins Leere. Sie fasst ihn nicht. Und das ging dann so weiter, als sie Jesus ans Kreuz genagelt hatten und triumphierten. Nun haben wir ihn gemordet. Nun ist es aus mit diesem Jesus. Dann haben sie das Grab versiegelt und noch die offiziellen Behördenstempel drauf gemacht und sagten, jetzt ist aus. Und dann brach er aus dem Grab heraus und macht sichtbar, dass ihm alle Gewalt gehört im Himmel und auf Erden. Wir sehen den Sieg aber nur dort in seiner Königsherrschaft. Direkt dort, wo Jesus sein Reich aufrichtet, dieses verborgene Reich unter seinen Glaubenden. Der Herr macht die Ratschläge der Mächtigen dieser Welt zu Schanden und macht sie zunichte. Und wer ihm in den Weg treten will, der wird umkommen. Er kann sie auf der Seite liegen lassen, diese Großen und Mächtigen der Gewalt der Welt. Es haben sich viele gegen Jesus ausgesprochen. Es haben viele gegen ihn gekämpft. Sie haben ihm seine Gottessohnschaft abgesprochen. Sie haben ihm seine Worte nicht gelten lassen. Sie haben ihm widerstanden und ihm nicht gehorcht. Und Jesus hat sein Reich dennoch gebaut und hat seine Gemeinde immer wieder gesammelt. So machtlos sind die Mächtigen. Drittens, es muss alles zum Besten dienen. Es muss alles zum Besten dienen. Was Flucht ist, das wissen einige von uns, die es im eigenen Leib erlitten haben. Vertreibung aus der Heimat. Und Jesus hatte nicht einen Platz mehr in Galiläa, Judäa, wo er wohnen konnte. Er musste ins Ausland gehen. Sie wissen, was für die Israeliten dann Ägypten bedeutete. Ägypten war gleichbedeutend mit der Feindschaft gegen Gott. Dort war doch das Reich der Götzen. Dort wurde nicht der Gott Israels verehrt und ihm gedient. Und dann zeigt die Bibel nur ganz knapp, das geschah, auf das erfüllt würde. Damit wird nicht das, was Herodes getan hat, entschuldigt. Immer wieder treffe ich Christen, die dieses Missverständnis haben. Dann ist es doch von Gott geschehen. Nein, das ist nicht von Gott geschehen. Es war Menschenwillkür, Menschenbosheit. Aber Gott kann aus dem Bösen der Menschen seine Heilspläne dennoch durchführen. Gott kann einen Herodes austricksen. Es ist ihm ein kleines. Und je mehr Dunkles in unserem Leben geschieht, wo ich in der Hand Jesu bin, ist es für ihn ein leichtes, daraus noch seine Segenspläne zu machen. Und wenn über unserem Leben sehr viel Schweres liegt, das niemand mehr aufheben kann, so kann Jesus dennoch seine Segenspläne daraus machen. Es ist sehr witzig, wenn man heute in gewissen theologischen Kreisen sagt, ist nicht die Flucht nach Ägypten nur konstruiert worden, damit man einen Schriftbeweis hat. So absurd kann man nur denken, wenn man nicht dieses Muster der Führungen Gottes kennt. Gott handelt nach einer altbewährten Art. So wie er mit den Vätern gehandelt hat, hat er mit seinem Sohn wieder gehandelt. Und das, was einst in Israel geschehen ist, das ist typisch für Gottes Handeln. So hat er mit Jesus wieder gehandelt. Und das ist typisch für die Führungen Gottes mit ihnen. Darum liegt mir daran, dass dies geschehen ist. Weil ich dann weiß, er holt aus Ägypten Jesus zurück und er kann selbst aus so einem wirren Weg wie dem nach Ägypten noch etwas Großes machen für sein Reich und darin sogar seine Verheißungen bestätigen. Aber wenn wir das sagen, es muss doch alles zum Besten dienen, dann haben wir ja ganz vergessen, dass da Babys ums Leben kamen in Bethlehem. Und darüber muss ich jetzt sprechen. Hat doch nicht alles zum Besten gedient, wenn diese Kinder umgebracht wurden. Und jetzt muss ich es ausmalen. Wie war das, als diese galatische Leibwache des Herodes, die war es wohl, diese gefürchtete Geheimpolizei des Herodes, eintragen und die Kinder aus dem Laufställchen riss. Ein Baby aus der Wiege nahm und dann vor den Augen der Mutter abgeschlachtet hat. Was ist denn wahr daran, dass alles zum Besten dienen muss? Wer ein mütterliches Herz hat, kann doch mitempfinden. Und hier muss ich das sagen, was die Väter des Glaubens am heutigen 28. Dezember, am Tag der unschuldigen Kindlein, so stark betont haben. Diese Kinder sind ins Martyrium für Jesus hineingerissen worden. und sie haben Anteil am Sieg Jesu. Das ist keine billige Vertröstung, aber das macht deutlich, was es kostet, bei Jesus zu sein. Jesus hat nicht den Kampf eröffnet, das war Herodes. Aber sie müssen wissen, dass der Weg ihrer Nachfolge nicht billig ist. Und dann sagen sie, dann muss ich es mir aber doch überlegen, ob ich mit Jesus gehen will. Denken Sie an diese unschuldigen Kinder. Wie viel es kosten kann, mit Jesus zu gehen. Und Jesus hat es nie ihnen versprochen, dass er ihnen irdisches Glück und irdisches Heil gibt. Alle Tage herrlich und in Freude. Sondern dass sie mitleiden müssen und mit ihm das Kreuz tragen. Diese Kinder haben schon das Kreuz Jesu mitgetragen und sind seine Passionsfreunde geworden. Paulus hat ja dieses Joch Jesu gerne getragen und er sagt dann, in dem allem überwinden wir weit, nämlich dass wir Schlachtschafe sind. Die, die hingetrieben werden, damit man sie auch zusammenschlägt. Wir überwinden weit um dessen Willen, der uns geliebt hat. Und das will ich hier ganz ungeschmälert sagen. Diese Kinder hatten Anteil am Segen Jesu. So sehr das mütterliche Herz in uns entbrennt, und das darf entbrennen, weil die Tränen erst in der Ewigkeit abgewischt werden, gibt es hier für uns einen Ansporn, für Jesus große Opfer zu wagen. Und ein Opfer kostet viel. Es ist nur vergleichbar mit dem großen Opfer Jesu, der sein eigenes Leben dahin gab für uns. Und diese Kinder sind schon in ihrer Jugend auf den Weg des Kreuzes gestellt. Ich will an dieser Stelle nur erwähnen, bevor ich noch einen vierten Punkt sage. Wenn wir von den unschuldigen Kindern reden, dann brauchen wir nicht zurückgehen. Diese Kinder sind beim Herrn. Unsere Generation sollte am Tag der unschuldigen Kindlein sich tief beugen unter die vielen Zehntausende, die heute in unserer Mitte gemordet werden, im Mutterleib. Grundlos, weil angeblich das Geld oder der Wohnraum fehle. Damals, diese Kinder waren auf den Leidensweg Jesu hinein gerissen worden und hatten Anteil am Leidensweg Jesu und haben Teil an seinen Segen. Und sie fragen uns, diese Bethlehemskinder, ob wir bereit sind, für Jesus alles einzusetzen, ob uns die Liebe zu ihm treibt, dass wir sagen, du hast uns mehr gegeben, als wir je mit unserem Leben erstatten können. Noch ein letztes. Ich muss viertens noch vom Weg der Demut reden. Jesus ging nach Ägypten mit seinen Eltern, Josef nahm die ganze Familie mit. Und es sieht so verworren aus, diese Führung Jesu. Dann geht es nach, ja, es ist ratlos. Wo soll er hingehen? Dann, bis er schließlich sich in Nazareth niederlässt und dann, ja, sagt Gott, ja, das ist mein Weg. Warum gerade Nazareth? Wir wissen ja, dass später Leute sich daran gestoßen haben. Was kann von diesem ländlichen Gebiet denn überhaupt Gutes kommen? Da kann doch nichts sein. Was soll von Nazareth Gutes kommen? Jesus geht den Weg der Niedrigkeit. Und wieder ist ein Grundmuster der Führungen Gottes sichtbar. Wenn Sie für Gott groß, für Gott reich werden wollen, werden Sie in die Irre gehen. Gott segnet die sich demütigen und das gefällt ihm an seinem Sohn, dass er im Gehorsam nichts will und sagt, Herr, und wenn es Ägypten ist, das ist nicht mal das verheißene Land, du wirst einen Segensweg draus machen. Ich kann mit dir in die finstersten Plätze gehen. Es muss nicht bedeutsam sein für dich und nicht groß, aber ich will mit dir gehen. Und jetzt merken Sie, was hier das Wort Gottes Ihnen heute sagen will, dass Sie bei den Lebensführungen Gottes gehen sollen aufs Wort hin und nicht sagen, ich will mehr für ihn haben, mehr für Gott gewinnen. Das brauchen Sie nicht. Gott will Sie nur ganz haben. Sie sollen seinen Befehlen gehorsam werden. Und Jesus ging nach Nazareth und hat keine Bibelschule besucht. Sie dürfen gerne Bibelschule besuchen, aber das Normale ist es nicht. Das Normale eines Christenlebens ist, dass man einen Beruf lernt und dem treu dient. Jesus war auch nicht vollamtlich für den geistlichen Dienst bezahlt. Er hat eine Handwerkerlehre gemacht. Er ging den niedrigen Weg, das ist von Gott gesegnet. Und das hat Jesus geheiligt und er macht uns groß, was es ist, wenn man sich ganz in Gott ergibt und ihm ganz gehorsam wird. Bethlehem kommt fortan in der Bibel nicht mehr vor. Was war mit Bethlehem los? 4 Tage nach dem Heiligen Abend sprechen wir drüber. 3,5 Tage später. Eine Tür fiel ins Schloss und sie war fortan verschlossen. Die Leute von Bethlehem haben durch die Hirten die Botschaft gehört, Jesus ist geboren. Und sie öffneten sich nicht für ihn. Sein Ruf an uns, ob wir uns binden an den Willen Gottes, der uns ganz haben will, der uns auch führen will, wie er einen Josef und die Maria und Jesus selbst geführt hat. Heute, so er seine Stimme höret, so verstockt eure Herzen nicht. Gott will segnen, Gott will in die Weite führen, Gott will seine Verheißungen wahrmachen und darum ruft er uns heute zum Gehorsam. Amen.